NDR Info. Themen des Tages.
Ja, heute mit einer Art Wirtschaftsschwerpunkt, denn zum einen haben die Wirtschaftsweisen ihre Konjunkturprognose nach unten korrigiert. Wo sie die größten Probleme und Herausforderungen sehen, hören wir gleich. Außerdem ist Bundeswirtschaftsministerin Reiche weiter in China unterwegs und mahnt dort unter anderem fairen Wettbewerb an. Ankurbeln wiederum könnte die Wirtschaft ja vielleicht ein Bauboom in Deutschland. Heute hat Bauministerin Huberts das Baugesetzbuch Upgrade vorgestellt, das dazu führen soll. Auch das ordnen wir gleich ein. Ich bin Birgit Langhammer. Schönen guten Abend. Die Wirtschaftsweisen sind ja ein Sachverständigenrat, der mit regelmäßigen Gutachten die wirtschaftliche Lage in Deutschland einschätzt. Aber die 5 Mitglieder stellen eben nicht nur Prognosen, sondern beraten die jeweilige Bundesregierung auch unabhängig. Und so gab es heute nicht nur eine deutliche Senkung beim prognostizierten Wachstum der Konjunktur. 0,5% werden noch erwartet. Im Herbst lag ihre Schätzung noch bei 0,9%. Sondern es gab auch gleich noch eine Analyse. Und der Sachverständigenrat Wirtschaft warnte angesichts der demografischen Alterung auch vor einem dramatischen Anstieg der Sozialversicherungsbeiträge. Jan Zimmermann über die korrigierte Prognose und Empfehlungen.
Die Prognose der Wirtschaftsweisen ist keine Überraschung. Sie reiht sich in die vielen anderen Lagebilder von Experten und der Bundesregierung ein. In Zahlen heißt das:
Wir erwarten deshalb für das laufende Jahr ein Wachstum des Bruttoinlandsprodukts um nur noch 0,5%. Für das kommende Jahr rechnen wir mit einem leicht höheren Wachstum von 0,8%,
sagt Monika Schnitzer, die Vorsitzende des Sachverständigenrats Wirtschaft. Sie und ihre Ratskollegen blickten vor wenigen Monaten noch positiver auf die Wirtschaftsentwicklung in Deutschland. Die Gründe für die jetzt nach unten korrigierte Prognose sind klar. Die Zollpolitik der USA sowie der Iran-Krieg und die gestiegenen Energiepreise, erklärt der Wirtschaftsweise Gabriel Felbermayr.
Beides, Zölle und Energiekrise, trifft die deutsche Wirtschaft besonders stark und das zudem in einer ohnehin konjunkturell schwierigen Lage.
Denn die deutsche Wirtschaft produzierte bislang viel fürs Ausland und profitierte von preiswertem Öl und Gas aus der ganzen Welt. Doch damit sind die schlechten Nachrichten noch nicht zu Ende. Die Wirtschaftsexperten erwarten eine höhere Inflation, 3% in diesem und 2,8% im nächsten Jahr. Die Preise werden also steigen, sagt Wirtschaftsweise Veronika Grimm.
Während die Preise für bestimmte Energieträger also bereits deutlich angezogen haben, dürften sich Erdgas und Strom erst mit Verzögerung verteuern. Wir kennen das aus der letzten Energiekrise, nämlich wenn bestehende Verträge auslaufen oder eben angepasst werden.
Die höheren Energiepreise senken die Kauflaune der Leute, was Konsum und Wirtschaft zusätzlich schwächen. Außerdem:
Die seit 7 Jahren anhaltende Schwäche der deutschen Wirtschaft ist allerdings nicht nur konjunkturell bedingt, sondern hat auch strukturelle Ursachen.
Heißt, die Probleme liegen tiefer. Vor allem die alternde Bevölkerung bereitet den Wirtschaftsforschern Sorge. Immer weniger Menschen zahlen in die Sozialversicherung ein, also in die Renten-, Kranken- und Pflegekasse, während die Ausgaben ständig weiter steigen. Wirtschaftsweise Martin Werding.
Nach aktualisierten Vorausberechnungen des Sachverständigenrates werden die Sozialversicherungsbeiträge ausgehend von mittlerweile 42,3% bei unverändertem Recht weiter steigen, auf rund 45% bis 2030, rund 50% bis 2040. Und auch dort ist nach unseren Berechnungen nicht Schluss.
Steigende Beiträge führen zu weniger Geld in der Tasche, erhöhen die Lohnkosten und belasten die Wirtschaft immer weiter. Die Experten fordern deshalb von der Bundesregierung schnelle und weitreichende Reformen mit Einschnitten, die alle treffen, vor allem bei Rente, Gesundheit, Pflege.
Also der Handlungsdruck ist massiv,
betont die Ratsvorsitzende Schnitzer. Und Experte Werding ergänzt:
Das heißt, in dieser Legislaturperiode ist der Handlungsdruck groß und wir sind in einer insgesamt schwierigen Phase. Und das Spannende, wenn man zurückschaut, ist, genau solche Situationen haben in den 80er, in den Nullerjahren dazu geführt, dass auch wirklich was passiert ist.
Hoffnung ist also weiterhin da, dass auch dieses Mal wirklich etwas passiert und die deutsche Wirtschaft dann wieder anzieht.
Die Wirtschaftsweisen haben die Wachstumsprognose also gesenkt, soweit der Bericht aus Berlin von Jan Zimmermann. Und wir bleiben noch dabei.
NDR Info. Die Meinung.
Kommt heute von Philipp Eckstein aus dem Hauptstadtstudio und er kommentiert den Ruf nach Reformen.
Die Botschaft der Wirtschaftsweisen ist seit Jahren dieselbe. Sie wird nur von Jahr zu Jahr drängender, mahnender. Mittlerweile klingen die 5 Wirtschaftswissenschaftlerinnen und Wissenschaftler alarmiert. Die deutschen Sozialversicherungssysteme, Rente, Gesundheit, Pflege, sie sind zu teuer. Und die Beitragssätze werden weiter steigen, wenn die Politik nicht entschieden gegensteuert. Es braucht Reformen. Und auch da reden die Wirtschaftsweisen nicht um den heißen Brei herum. Reformen bedeuten Kürzungen, Einschnitte. Nur wenn alle protestieren, habe die Politik alles richtig gemacht, erklärte die Vorsitzende des Gremiums Monika Schnitzer. Denn wenn nur ein paar protestieren, dann seien wohl einige geschont worden. Markige Sätze, die zeigen, wie groß die Aufgabe ist. Eine Aufgabe, die gerade unter dem Gesichtspunkt der Generationengerechtigkeit angegangen werden müsste und um die sich die Politik zu oft gedrückt hat. Nur wenn wir über Einschnitte sprechen, letztlich darüber, dass Geld im System an allen Ecken fehlt, dann sollte es nicht nur darum gehen, wie und wo bei den Menschen gespart werden kann, die auf die Sozialsysteme angewiesen sind. Vielmehr sollte sich der Blick auch auf die richten, die blendend versorgt sind. Ausgerechnet an dem Tag, an dem die Wirtschaftsweisen verkünden, ohne Einschnitte wird es nicht gehen, hat die Boston Consulting Group ihre jährliche Studie zu Superreichen veröffentlicht. Und auch da ist die Botschaft jedes Jahr dieselbe. Die Zahl der Superreichen wächst und wächst, auch in Deutschland. 5000 Menschen hierzulande verfügen über umgerechnet mindestens 100 Millionen US-Dollar. Diese kleine Gruppe besitzt in Deutschland mehr als ein Viertel des gesamten Finanzvermögens. Diese obszöne Ungleichheit, die Schere zwischen Arm und Reich in Deutschland, auch sie wird von der Politik seit Jahren nicht angegangen. Jede aufkommende Debatte darüber wird auch mit Hilfe finanzstarker Lobbygruppen sofort attackiert. Also, wenn schon Einschnitte und große Reformen, dann sollte die Politik nicht nur die Themen Rente, Pflege, Gesundheit und Arbeitszeit angehen, sondern endlich auch Vermögen, Kapitalerträge und Erbschaften.
Die Meinung war das von Philipp Eckstein, unserem Korrespondenten im Hauptstadtstudio in Berlin. Ja, soweit also die Einschätzungen der Wirtschaftsweisen. Gehen natürlich auch Richtung Wirtschaftsministerium. Die Wirtschaftsministerin allerdings ist derzeit unterwegs. Am zweiten Tag ihrer China-Reise ist Katharina Reiche im Süden des Landes in der Industriemetropole Guangzhou unterwegs. Es stehen Firmenbesuche an und Gespräche mit Vertretern der Lokalregierung. Zuvor hatte sie bei politischen Gesprächen in der chinesischen Hauptstadt Peking für Dialog und Zusammenarbeit geworben und gleichzeitig auch fairen Wettbewerb für deutsche Unternehmen in China und verlässliche Zugänge zu kritischen Rohstoffen und seltenen Erden gefordert. Unser Reporter Maximilian Seib begleitet die Wirtschaftsministerin auf ihrer China-Reise.
Ich freue mich sehr, Sie persönlich endlich kennenzulernen.
Es ist der wohl wichtigste Termin für Wirtschaftsministerin Reiche an ihrem ersten Tag in China. Ihr Amtskollege, Chinas Handelsminister Wang, begrüßt sie vor seinem Ministerium. Zu besprechen gibt es vieles, denn China wird immer mehr zum Rivalen. Doch Reiche setzt auf ein Mit statt ein Gegeneinander.
Deutschland und China verbindet eine der bedeutendsten Wirtschaftsbeziehungen der Welt. Wir haben ein Handelsvolumen von 250 Milliarden Euro. Unsere Unternehmen tragen mit über 1 Million Arbeitsplätze, auch mit Forschung und Innovation, zum Wachstum von China bei. Und es wird hier sehr gewertschätzt.
Klar ist, die deutsche Wirtschaft braucht China, wird aber zunehmend von chinesischen Firmen unter Druck gesetzt, teilweise sogar vom Markt verdrängt. Auch weil Chinas Führung eigene Firmen finanziell fleißig unterstützt. Deutsche Unternehmen klagen über schweren Marktzugang in China, darüber, dass Rohstoffe wie seltene Erden nur eingeschränkt geliefert werden. Reiche versucht den Spagat, all das ansprechen, ohne die Gegenseite zu verprellen.
Unsere Unternehmen scheuen keinen Wettbewerb. Aber Wettbewerb muss so gestaltet und organisiert sein, dass er zu beiderseitigem Nutzen ist. Und darüber habe ich heute mit Minister Wang gesprochen.
Begleitet wird Reiche von 35 deutschen Wirtschaftsbossen. Sie alle hoffen auf mehr Kooperationen und höhere Umsätze in China. Mit dabei sind große Akteure wie Airbus, Allianz, BASF, SAP oder Siemens, aber auch einige Mittelständler. Wie Markus Blocher, Geschäftsführer des Maschinenbauunternehmens Krönert aus Hamburg. Seine Firma ist auf Beschichtungs- und Kaschieranlagen spezialisiert. Noch ist die eigene Technologie der chinesischen Konkurrenz überlegen, allerdings
dieser Abstand zu den Standardmaschinenbauern, die es jetzt mittlerweile in China gibt, das wird immer geringer. Und es ist nur eine Frage der Zeit, bis auch in unserer Branche die chinesischen Maschinenbauer nach Europa kommen. Also Teil der Überlegungen, die wir anstellen, ist eine Defensivstrategie, wenn man das sagt. Wie schützen wir unseren Kernmarkt in Europa?
Längst geht es nicht mehr nur um den Wettbewerb in China, sondern auch in Europa. Denn die Volksrepublik hat eine Exportoffensive gestartet, flutet den Markt mit eigenen Produkten, die nicht nur gut, sondern vor allem auch günstig sind. Das betrifft eben deutsche Maschinenbauer, auch Autohersteller, Teile der Chemiebranche. Gegensteuern, das gehe nicht auf deutscher, sondern vor allem auf europäischer Ebene, sagt der Präsident der Europäischen Handelskammer in China, Jens Eskelund.
I think it's very important that we demonstrate that we are able to speak with one voice in Europe.
Es ist sehr wichtig, dass wir zeigen, dass wir in Europa mit einer Stimme sprechen können. Denn wenn man Europa als Markt betrachtet, ist es vielleicht der wichtigste für China. Er hat eine völlig andere Größenordnung als nur der deutsche Markt. Außerdem sollte sich Deutschland bewusst machen, dass viele der Herausforderungen, die man in Bezug auf China derzeit hat, andere europäische Länder teilen. Es sollte also ein Interesse geben, diese Probleme gemeinsam anzugehen. Einige Länder in Brüssel fordern eine härtere Gangart im Handel mit China. Frankreich, Italien und Spanien haben dazu ein Papier mit verschiedenen Ansätzen präsentiert. Am Freitag soll in der EU-Kommission über weitere Maßnahmen diskutiert werden. Deutschland hält sich bei all dem zurück. Auch Wirtschaftsministerin Reiche will keine Eskalation.
Wir werben in Brüssel also für einen balancierten Ansatz, wirksame Schutzinstrumente und gleichzeitig Offenheit für den Export.
Kooperation statt Konfrontation, das scheint das Motto der Bundeswirtschaftsministerin im Dialog mit China zu sein. Eine gemeinsame europäische Linie ist nicht zu erkennen.
Soweit ein Bericht von Maximilian Seib. Er begleitet Wirtschaftsministerin Reiche gerade in China. Wir kommen zu einem weiteren wichtigen Wirtschaftszweig in Deutschland. Wohnungsbau first. Das will Bundesbauministerin Verena Huberts von der SPD nun gesetzlich verankern. Und die Bundesregierung hat den Entwurf für ein entsprechendes Gesetz zur Modernisierung des Städtebau- und Raumordnungsrechts verabschiedet. Die Probleme liegen ja seit langem auf der Hand. Es fehlen zu viele Wohnungen. Dadurch wird Wohnraum längst nicht nur in Großstädten und Ballungsräumen immer teurer. Die Zahl der neu gebauten Wohnungen pro Jahr ist auf dem niedrigsten Stand in den letzten 10 Jahren gesunken. Im vergangenen Jahr 2025 wurden nämlich nur etwas mehr als 200.000 Wohnungen fertiggestellt. Es sollten eigentlich doppelt so viele sein. Also, wie soll die Priorisierung beim Bauen aussehen und was kann von Bund und Kommunen umgesetzt werden? Benjamin Großkopf zu den Plänen.
Es geht um einen so wörtlich Gesetzentwurf zur Modernisierung des Städtebau- und Raumordnungsrechts. Klingt langweilig, das weiß auch Bundesbauministerin Verena Huberts und spricht deswegen lieber von Vorfahrt fürs Bauen und einem Upgrade für die Baugesetze.
An vielen Stellen sind unsere Regelungen zu starr, zu kompliziert und zu langsam. Darauf reagieren wir jetzt mit unserem großen Baugesetzbuch Upgrade.
Zum Beispiel können Städte, in denen der Wohnungsmarkt als angespannt gilt, künftig ein überragendes öffentliches Interesse am Wohnungsbau erklären. Das heißt, ein Bauprojekt hat Priorität vor anderen Interessen, zum Beispiel dem Denkmal oder dem Naturschutz. Außerdem sieht die Gesetzesänderung schnellere Umweltprüfungen vor und sowieso mehr Tempo bei Planungsverfahren.
Heute dauern Planverfahren oft 5 Jahre, manchmal aber auch 15 Jahre. Unser Anspruch ist klar, 2 Jahre. Wer bauen will, soll sein Verfahren online verfolgen können, nicht im Rathausflur warten müssen.
Die SPD-Politikerin Huberts spricht gerne in solchen Bildern, will zeigen, dass sie verstanden hat. Ein weiteres Problem, das die Ministerin mit dem neuen Gesetz angeht, sogenannte Schrottimmobilien.
Wir sehen Fenster, die sind eingerissen. Und sie sind dort in einer Nachbarschaft, wo sich die Menschen nicht mehr wohlfühlen und wo man Jahrzehnte braucht, um diesem Problem Herr zu werden. Damit ist jetzt Schluss. Denn die Kommune kann ein Instandsetzungsgebot aussprechen.
Heißt, der Eigentümer wird aufgefordert, ein Haus zu sanieren. Und wenn er das nicht macht?
Wenn dieses Instandsetzungsgebot Umsetzungsgebot nicht verfolgt wird, dann hat die Kommune jetzt ein scharfes Schwert und das heißt, in der letzten Instanz auch enteignen zu dürfen.
Alleine diese Möglichkeit zu Enteignungen, lange undenkbar. Huberts demonstriert damit Entschlossenheit. Genauso entschlossen müssen Städte und Gemeinden das dann aber auch umsetzen, denn sie sind es, die über Schrottimmobilien und Neubaugebiete entscheiden, die jetzt digitaler werden können, es dann aber auch erstmal umsetzen müssen. Dennoch lobt der meist eher kritische Hauptverband der Bauindustrie die Pläne. Geschäftsführer Tim Oliver Müller.
Insgesamt hat die Bundesbauministerin Huberts mit der Novelle einen richtigen Weg eingeschlagen. Sie adressiert vor allen Dingen die Stellen im Verfahren, die in der Vergangenheit zu langen Genehmigungszeiten geführt haben. Das geht sie jetzt an, deswegen bin ich froher Hoffnung, dass sie damit auch Erfolg haben wird.
Jetzt geht das Gesetz erstmal in den Bundestag und dort hat die linken Abgeordnete Katalin Genburg Huberts schon vergangene Woche klargemacht, was sie davon hält, nämlich nichts. Vorfahrt für schnelles Bauen bedeutet in ihrer Lesart Abfahrt für wichtige Bürgerrechte.
Die Beschneidung von Beteiligungsrechten von Kindern und Jugendlichen. Auch der Umweltschutz und der Naturschutz, die Mitsprache von Umwelt- und Naturschutzverbänden wollen Sie auf die Streichliste stellen, weil immer alles noch schneller gehen soll. Nee, Stadtplanung braucht halt auch Zeit.
Und auch die Grünen kritisieren, künftig könne zwar schneller gebaut werden, doch schnell heiße nun mal noch lange nicht bezahlbar. Und tatsächlich steigen die Baukosten zurzeit, diesmal unter anderem wegen der Folgen des Iran-Kriegs. Es dürfte also nicht der letzte Gesetzentwurf von Huberts für mehr bezahlbare Wohnungen in Deutschland sein.
Aus Berlin berichtete Benjamin Großkopf und über das Thema habe ich kurz vor der Sendung auch mit Axel Gedaschko gesprochen, Präsident des Spitzenverbands der Wohnungswirtschafts, GDW abgekürzt und einigen wahrscheinlich noch bekannt, vor einigen Jahren war er auch Wirtschaftssenator in Hamburg. Überragendes öffentliches Interesse bescheinigt Bauministerin Huberts dem Wohnungsbau, wobei salopp gesagt an Interesse mangelt es ja nicht, knapper Wohnraum, steigende Mieten, das sind ja die Dauerthemen in Deutschland. Sie, Herr Gedaschko, haben ja radikales Umdenken gefordert auf allen staatlichen Ebenen. Wie radikal ist denn Bauministerin Huberts jetzt?
In vielen Teilen sind die schon richtig schön radikal. Genau das, was wir auch gefordert haben. Also insbesondere, wenn es um Beschleunigung von Planung und Genehmigung geht, wenn es um Digitalisierung und Standardisierung geht, Beteiligungsverfahren verschlanken, Fristen verkürzen. Das sind gute Ansätze. Die Frage ist, ob das alleine reicht, weil es gibt immer noch auf der anderen Seite beispielsweise von Ihrem Kollegen parallel Gesetze, die gemacht werden, die genau ins Gegenteil laufen.
Wenn Sie jetzt noch zwei Maßnahmen extra hätten, was fehlt Ihnen? Was würden Sie noch ergänzen wollen?
Also ganz wichtig ist das überragende öffentliche Interesse. Und das ist nicht nur sozusagen wörtlich zu nehmen, sondern das ist auch ein juristischer Fachbegriff. Und zu unserer Freude hatte sich der Koalitionsausschuss genau dazu durchgerungen, das klar zu machen, dass es auch ein Menschenrecht auf Wohnen gibt und dafür ein überragendes öffentliches Interesse. Bloß, es wurde, ich sag's mal, so gestaltet, dass es nur in aseptischen Dosen kaum wirkt und nicht so wirkt, wie wir es gerne hätten. Wir hätten gerne dieses Interesse für ein einzelnes Vorhaben, was in einem genehmigten B-Plan-Verfahren läuft. Da ein solches Interesse, weil sonst kommt das, was immer kommt, irgendwo eine Kröte und dann ist alles vorbei. Dann wird der Bau gestoppt, vielleicht für ein halbes, für ein Jahr und dann ist sämtliche, ja, ich sag's mal, Bezahlbarkeit am Ende des Tages aus dem Projekt raus.
Das ist ja das Problem, was wir aber schon in den vergangenen Jahren sehen. Also auch die Ampel wollte ja jährlich 400.000 neue Wohnungen bauen, darunter ein Viertel Sozialwohnungen. Im vergangenen Jahr hat die schwarz-rote Regierung den Bauturbo zünden wollen. Also sind das nur Papiertiger?
Nein, das wäre ungerecht, wenn man sagt, das sind Papiertiger. Also das ernsthafte Bemühen, das klingt jetzt so ein bisschen schräg, aber das ernsthafte Bemühen der Regierung ist sichtbar. Bloß, sie haben verschiedene Punkte. Das eine ist, gibt es Bauland, dann kann ich es denn tatsächlich nachher umsetzen, was ich bauen will. Das wäre jetzt das überragende öffentliche Interesse, wo die Regierung so ein bisschen den Kompass verloren hat. Das ist eben der Hauptkritikpunkt, den wir haben, weil das, was Sie jetzt vorschlagen, wirkt nicht wirklich. Und dann kommen Sie aber an einen Punkt, selbst wenn alle staatlichen Institutionen dann sagen, ja, wir wollen das, sind wir immer noch an einem anderen Punkt, nämlich, ist das, was wir bauen, am Ende des Tages bezahlbar von einem Mieter? Und noch sind wir längst nicht dabei, dass wir die ganzen staatlichen Anforderungen so abgeschmolzen haben, dass wir wieder in die Range kommen, bezahlbar bauen zu können. Was ist bezahlbar? Aus unserer Sicht sind das Neubaumieten zwischen 12 und 14 Euro. Da werden viele Leute schon sagen, wow, das ist aber viel. Drunter ist aber leider völlig unrealistisch, aber im Moment liegen wir eben bei 18 bis 20 Euro und das ist völlig außerhalb der Bezahlbarkeit. Das ist der eigentliche Punkt, warum der Absturz am Bau im Moment stattfindet.
Es sind natürlich sehr viele Zwischenschritte und das Ganze ist ja kleinteilig. Wir können jetzt immer nur so ein paar Punkte rausgreifen, aber wo würden Sie sagen, wie viel hängt an Kommunen und wie viel ist jetzt wirklich ein Bundesproblem, also was auch wirklich von Berlin ausgelöst werden kann?
50-50. Also wenn Berlin falsche Grundvorgaben macht, können die Kommunen gar nicht richtig handeln. Auf der anderen Seite ist natürlich in den Kommunen die Frage, sind die Bauämter richtig bestückt? Sind genügend Menschen da, die überhaupt das machen können, was sie machen sollen? Und ist der Wille da? Und das ist eigentlich das Allerentscheidendste. Der Wille muss da sein bei der Spitze, also bei der Bürgermeisterin, beim Bürgermeister. Und muss dann natürlich auch reichen in die Bauämter. Und denen, den Bauämtern, den Rücken stärken und zu sagen, es wird immer massive Widerinteressen geben gegen jeden Bau. Wir sind leider ein Volk von NIMBYs geworden, not in my backyard. Denen den Rücken zu stärken, das ist das A und O. Das erfordert politische Standfestigkeit und die findet man nicht so häufig.
Jetzt geht's ja hier im Konkreten um politische Maßnahmen. Aber selbst wenn das jetzt alles in Ordnung wäre, dann bliebe Bauen ja immer noch sehr teuer. Arbeitskräfte rar, Finanzierung schwierig. Also wie groß ist denn am Gesamtprojekt eigentlich überhaupt der politische Einfluss?
Der politische Einfluss ist schon da, aber er ist eben nicht alles. Genau wie Sie sagen, so ist es. Ich würde mal sagen, wenn das alles jetzt gerade gerückt wird, Zeiten gekürzt werden und Verzögerungen nicht mehr so ins Kontor schlagen, dann ist das ein Drittel dessen, was wir leisten müssen. Das heißt, zwei Drittel des Weges liegen gleichwohl noch vor uns.
Also Sie haben ja gesagt, Sie sehen das Ganze skeptisch positiv, Herr Gedaschko. Woran können Sie in einem Jahr messen, ob der Plan denn aufgeht, ob er denn in die richtige Richtung führt, vielleicht auch wirklich wieder ins Bauen führt in Deutschland?
Also ein ganz spannender Punkt ist natürlich die Verkürzung von Fristen und die Digitalisierung. Ob das wirklich klappt? Wir hoffen es, anders kann es eigentlich gar nicht gehen, wenn man sich so ein bisschen im europäischen Ausland umguckt. Wir als Deutschland haben so derartig den Anschluss verloren. Wir glaubt mal, wir sind ganz toll. Wir sind wirklich jetzt in Europa das Land mit der fast roten Laterne. Und wenn wir jetzt es nicht schaffen, innerhalb jetzt der nächsten, ich sag's mal, 12 bis 18 Monate, tatsächlich das Ruder rumzureißen, Perfektion können wir nicht in der kurzen Zeit erwarten, aber wir erwarten schon den Willen auf allen Ebenen, das umzusetzen, was in diesem Gesetz angelegt ist.
Sagt Axel Gedaschko, Präsident des Spitzenverbands der Wohnungswirtschaft, kurz GDW, zum Upgrade des Baugesetzbuchs. Wir kommen jetzt zu einem Prozessende. Die frühere RAF-Terroristin Daniela Klette ist heute wegen bewaffneter Raubüberfälle zu 13 Jahren Haft verurteilt worden. Das Landgericht Verden sprach die 67-Jährige wegen besonders schweren Raubes in 6 Fällen für schuldig. Klette hat laut Anklage mit 2 mutmaßlichen Komplizen jahrelang Geldtransporter und Supermärkte überfallen. Kurz vor ihrer Verhaftung 2024, da hat sich auch der Podcast Legion Most Wanted von der ARD und Andan mit Daniela Klette beschäftigt. Die Journalisten recherchierten damals monatelang und stießen tatsächlich auf eine Spur, die zu Klettes Wohnung in Berlin-Kreuzberg führte. Damals fanden sie dann eine Frau, die Klette sein konnte, aber sicher waren sie sich nicht und nun stellt sich heraus, sie war es. Zur heutigen Urteilsverkündung jetzt Helmut Eickhoff.
Gegen 11:15 am Vormittag war es soweit. Der Richter verkündete das Urteil. Daniela Klette wurde schuldig gesprochen, mehrere Raubüberfälle begangen zu haben. Gerichtssprecher Ahmad Mohammed.
Das Gericht hat heute mehrmals betont, dass vermutlich die einzelnen Indizien und die einzelnen Beweise für sich genommen nicht ausgereicht hätten, um hier Frau Klette zu verurteilen. Aber in der Gesamtschau aller Indizien zusammen und aller Asservate, die in der Wohnung der Angeklagten und wie mit jetzt Verurteilten gefunden wurden, ist das Gericht fest davon überzeugt, dass Frau Klette an den Raubüberfällen beteiligt war.
13 Jahre muss Daniela Klette in Haft. Damit blieb das Gericht nur knapp unter den von der Staatsanwaltschaft geforderten 15 Jahren. Das Gericht sehe bei Klette eine hohe kriminelle Energie.
Weil sämtliche Taten bis ins kleinste Detail geplant wurden und dann auch umgesetzt wurden. Man hat in der Wohnung von Frau Klette umfangreiches Material für die Vorbereitung gefunden. Man hat Karten gefunden, man hat Pläne gefunden.
Klette wurde wegen schweren Raubes verurteilt, nicht aber wegen versuchten Mordes, den die Staatsanwaltschaft eigentlich verwirklicht sah. Dabei ging es um einen Überfall auf einen Geldtransporter in Stur bei Bremen. Dabei ist zwar niemand verletzt worden, aber es wurden Schüsse auf den Fahrer abgegeben.
Das Gericht hat bereits vorher in einem Beschluss und heute nochmal bekräftigt, dass es ihrer Auffassung nach kein versuchter Mord ist, insbesondere weil freiwillig von der weiteren Tatausführung abgesehen wurde.
Das Gericht berücksichtigte bei der Strafzumessung auch die schweren psychischen Schäden der Opfer, so auch beim Fahrer des Geldtransporters von Stur, dessen Anwalt Steffen Hörning.
Er hatte Todesangst, hat uns das beschrieben, als er in den Lauf der Waffe geschaut hat und insbesondere den Satz gehört hat, der zweite geht durch, womit ein zweiter Schuss gemeint war. Das heißt also, er hatte für einen kurzen Moment, so hat er es mir auch privat erzählt, mit dem Leben abgeschlossen.
Daniela Klette soll ein früheres RAF-Mitglied sein. Der Prozess fand auch deswegen unter erhöhten Sicherheitsvorkehrungen in einer extra umgebauten und angemieteten Reithalle statt. Zahlreiche Unterstützer aus der linken Szene reisten aus ganz Deutschland immer wieder nach Verden. Viele von ihnen waren auch bei der Urteilsverkündung dabei. Direkt nachdem der Richter die Strafe verkündete, kam es zu Tumulten, Freiheit für Daniela-Rufe. Klette selbst als auch ihre Unterstützer werfen dem Gericht vor, dass es gar nicht um die Taten gehe, sondern dass es ein politischer Prozess sei. So auch Unterstützerin Ariane Müller.
Eine Festung mit NATO-Stacheldraht, mit einer schwer bewaffneten, sagen wir, eine Polizei, mit halt eben, sagen wir, Maschinenpistolen im Anschlag. Das ist für mich ein politischer Halteprozess.
Um Klettes mögliche Mitgliedschaft in der RAF und damit verbundene terroristische Anschläge könnte es in einem weiteren Prozess gehen. Dazu hat die Bundesanwaltschaft erst kürzlich Anklage erhoben. Ob diese aber zugelassen wird, darüber muss nun noch das Oberlandesgericht Frankfurt entscheiden.
Aus Verden berichtete Helmut Eickhoff und damit enden die Themen des Tages für Mittwoch, den 27. Mai.